mit uns an einem Sabbattag und habe heute früh etwas gelesen und gesagt, das ist die Pointe der Geschichte. Die möchte ich euch vortragen. Eine arme Mutter nähte einen Mantel für ihren Knaben, während der Mann neben ihr saß. Plötzlich sagte die Frau, was werden wir tun, Heinrich, um zu leben, wenn der Winter kommt? Der Mann sagt, was nähst du da? Sie, einen Wintermantel für unseren Knaben. Und er sagte dazu, weiß es der Kleine? Nein. Er sagte dann solltest du es ihm sagen, damit er sich nicht sorgt um seine Winterkleider. Der Knabe sorgt sich doch nicht, er ist ja immer so fröhlich und weiß, dass seine Mutter schon für seine Kleider sorgt. Der Mann fragte, glaubst du das? Und dann ist unser Junge weiser als seine Mutter. Die Augen der Frau füllten sich mit Tränen. Warum sollte sich der himmlische Vater nicht ebenso viel vertrauen, wie ihr Knabe ihr vertraut? Und die Sorgenswolke wich von ihrer Stirn. Dem Kind sagt man wohl, er soll doch sich nicht sorgen und der Mutter vertrauen, weil sie den Mantel für den Winter näht. Aber die Mutter hatte Angst, was machen wir im Winter? Wohl dem, der vorsorgt, bitte nicht missverstehen. Aber ist nicht der Tag genug, an dem wir uns sorgen? Und gibt es heute nicht genug Punkte, wo wir uns eigentlich sorgen müssen und auch sorgen, wie geht's weiter, was machen die Kinder, die Ausbildung, was machen die Kinder in der Schule, was machen wir mit Geld, was machen wir mit Altersdasein, was machen wir mit dem und dem und dem. Was geben wir Gott ab? Sind wir bereit, jeden Tag für sich anzuschauen? Und so passt es zu der Predigt, um was geht es? Um was geht es? Fragezeichen. Um was geht es heute? Haben wir für 2023 uns was vorgenommen? Das ist immer so interessant. Im 1. Januar, da nimmt man sich doch was vor, oder? Abnehmen. Für Mama lieb sein, brav sein, helfen. Oder was nehmen wir uns vor? Ja, wir machen es regelmäßig anders. Wir trinken das nicht mehr oder essen das nicht mehr. Oder mit meiner Handysucht, nein. Oder Spiele gibt es auch nicht mehr. Haben wir Vorsätze gehabt? Und heute ist der 4.2.23, stimmt's? Und sind schon manch ein Vorsatz wieder vergraben? In Malachi Kapitel 3, Abvers 13, bringt es eigentlich die Bibel sehr gut auf den Punkt. Und immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt lesen wir das? Der Text kennen wir. Da geht es nicht nur über den 10. in Malachi Kapitel 3, sondern auch über Lebensweise und wie es heute zugeht. In Malachi Kapitel 3, Abvers 13, eure Worte sind Anmaßung gegen mich, spricht der Herr, aber sagt, was bereden wir gegen dich? Er sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für deinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscher? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Ist es heute so? Umso dreister, umso frecher, umso weiter kommst du voran. Umso größer die Lügen in den Medien, umso größer die Lügen in der Gesellschaft, umso größer ist. Wie war es vor ein paar Tagen, wo unser Kanzler gesagt hat, er bittet um Vertrauen? Weil ein Minister sagt, wir sollen nach vorne blicken. Und es war ein Fehler, Schulen zu schließen. Wir haben viele Fehler gemacht. Hilft es diejenigen Kinder, die jetzt Depri sind, die dick geworden sind, weil sie keinen Sport gemacht haben, die nicht von den Lehrern die Buchstaben abgelernt haben, A, O, U oder sonstige Sachen, oder? Da muss man doch abschauen von den Lippen, aber wenn irgendwas davor sitzt, na, dann sieht man es halt nicht. Nein. Wird schon so lernen. Merken wir das? Gehen wir mit der Zeit? Und ganz besonders, sterben jetzt mehr Menschen oder weniger? Oder gleich? Muss jeder selber wissen. Aber wir haben eine Hoffnung. Und in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, denn viele wissen nicht, damit umzugehen. Ich habe einen Berufskollegen, der ging am Anfang nach Tod seiner Mutter jeden Tag mehrmals aufs Grab und hat mit ihr gesprochen. Gestern habe ich jemanden gehabt, der sagt, seine Frau hat jemand so berührt und ist umgefallen. Und das ist Gott. Da habe ich schon fragen müssen, du, ist es die Positive, ist es Jesus oder ist es der Satan? Ich bin aber direkt immer ein bisschen Elefant im Porzellanladen, aber ich wollte schon wissen. Und für ihn ist es Gott. Ich wollte nicht wehtun. Aber was wissen wir hier über den Tod und über das Geborenwerden, wenn wir anfangen? 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 7. Der böse Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so der Mensch eine lebende Seele. Wohl dem, das glauben kann. Wie funktioniert das nochmal? Irgendwas ganz Komplexes? Wissen wir nicht, dass der Herr hätte die Schöpfung in einem Tag machen können, in einem Moment? Wäre doch kein Problem. Unser Spatzenhirn hat ein Problem, aber sonst keiner. Aber er wollte mit den 7 Tagen eine Ordnung geben. Er wollte einen Ablauf geben. Es hat einen Sinn, der dahinter steht. Bloß wir Menschen haben ein Problem. Lass es doch so stehen. Ich behaupte immer, der Glauben muss easy sein. Glauben kann nicht kompliziert sein. Warum? Ich finde es immer so interessant, wenn man mit Geld jemand aus dem Feuer holt und messen liest, den Himmel bringt, sage ich, ist schon sehr interessant. Dann müssen ja die Reichen die Besten sein, oder? Hat da irgendjemand was verkannt? Für wen war denn Jesus auf Erden da? Egal, was vorher war, ob die Sonne stehen geblieben ist beim Kampf oder ob irgendwas nicht gepasst hat, mag es doch sein. Aber wer hat es denn wieder auf den Punkt gebracht? Wer war auf Erden? Jesus. Und wann ging er in die Synagoge? Ja, dann ist der Sabbat. Egal, ob vor die Sonne stehen geblieben ist, richtig, wurscht. Punkt. Und warum war er auf Erden? Das meiste, was ich höre, ist was? Immer das zweite. Um zu helfen. Aber war nicht seine erste Botschaft, das erste, was er machen sollte, den Glauben und die Botschaft wieder ins richtige Licht zu bringen. Weil auf Erden, um endlich mal das wieder gerade zu richten. Weil sie waren damals schon ein bisschen schräg drauf. Und was haben die Schriftgelehrten, Pharisäer, was hat er sehr gemacht? Was hat er gemacht? Glauben kann nicht kompliziert sein. Denn es steht, lasst die Kinder zu mir kommen. Und das zweite ist, wenn wir nicht so werden wie die Kinder, was ist dann? Wenn ich so kompliziert bin wie ich, kann es Himmelreich nicht erreichen. Also muss Glauben easy going sein. Glauben muss für die Kinder, ist immer so interessant, Klein Gerhard, zu Hause mir nachgesagt worden, Holztisch, Holzstuhl, was macht der kleine Gerhard? Auf den Holzstuhl, auf den Tisch und dann? Ja, das ist ja normal, Blums auf die Nase fliegen, das passiert mir öfters. Aber Mama, Papa in die Arme springen. Und bis er jetzt blöd worden ist und haben den Stuhl weggezogen, dass er nicht mehr rauf konnte. Das ist mir nachgesagt worden. Habe ich einmal gefragt, ob sie eine Versicherung haben, ob sie eine Gummimatte auslegen, ob sie mich fangen. Ich bin einfach gesprungen. Glauben ist einfach tun. Ohne immer alles so verkomplizieren und was ist wenn und aber. Und oh Mann, hey, nichts gegen Fachsimpeln. Alles okay. Aber der Glauben muss für den Reichsten wie für den Ärmsten, für den Linken wie für den Rechten, für den Oben wie unten gleich sein. Und wenn ich so werden wie die Kinder, dann wird es nichts. Und die Kinder heute, wie schön haben sie heute meditiert, Hände rauf, runter, alle so easy going. Machen wir das auch. Und jetzt sind wir von der Sorte Mensch, wenn man alles so verkompliziert und wenn ich das nicht und jenes nicht und wenn das nicht stimmt, oh Mann. Und so ist auch dieser Text hier zu verstehen. Der böse Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und haucht in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Punkt! Muss ich immer alles wissen? Wisst ihr, wenn einer mit mir diskutiert, kommt man mal vor, gibt es eine Frage. Woher kommt Gott? Ja, wenn dann schon richtig. Entschuldigung. Also über Heiligen Geist, Person oder Wesen oder was alles immer gibt hier, hätte Jesus sterben müssen und so weiter, Sachen, wo ich sage, ist okay, kann man diskutieren. Aber wenn es darum geht, ist, wissen wir, woher Gott kommt? Sicher nicht. Können wir das mal stehen lassen? Kann es sein, dass auf der neuen Erde uns die Erleuchtung kommt und der Herr es eigentlich uns zeigt, oder wir wissen es, dass wir keine Fragen mehr haben? Können wir heute noch Dinge stehen lassen, mit denen wir nicht einordnen können, mit denen wir nicht umgehen können? Kann sein, dass vom 1. Januar bis jetzt Dinge schon passiert sind, hätte ich lieber nicht erlebt. Sind Dinge da, die wir nicht wollen? Die uns nicht gut tun, mit denen wir nicht umgehen können? Um was geht's? Ist die Frage. Oder ist alles zu einfach? Aber können wir auch Dinge im Glauben, im Leben, im Alltag stehen lassen, ohne immer auf Kaisers Bart es durchzusetzen? Das muss jetzt sein und das ist mein Recht. Wie gehen wir damit um? Das Gegenstück in Prediger 12, Vers 7. In Prediger 12, Vers 7, das Gegenstück zu dem, wenn man geboren wird und dann zur Ruhe gelegt wird. Prediger 12, Vers 7, und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Mann, wie einfach ist das. Ich wundere mich immer, wenn ich bei einer Beerdigung dabei bin und der Pfarrer sagt, jetzt wird die Mutter im Himmel sein und auf uns herabschauen, da sage ich, oh, ich Bösewicht, die wird nicht viel Freude mit mir haben. Aber dann, vier Sätze später, sagt er am jüngsten Tag, was passieren? Wird auferstehen. Also irgendwann muss der Zeitpunkt sein, wo Milliarden Menschen da oben segeln und in die Erde verbohrt sind. Weil sonst können sie nicht aufstehen. Also irgendwas passt nicht. Und als ich, so wie ich bin, so einen Mann gefragt habe, so einen Pfarrer, hat er gesagt, das musst du geistig verstehen. Sag ich, okay, alles klar. Ja, ich konnte es nicht. Also wenn sie jetzt da oben sein sollten, muss dir vorstellen, wenn deine Mutter schon gestorben ist und Vater und sieht, was du alles anstellst jeden Tag. Das müssen ja alles aushalten, oh arme Menschen, Wesen. Und dann an irgendeinem Tag, bevor der wiederkommt, müssen alle runtersegeln und in der Erde vergraben sein. Das wird aber viele Löcher geben. Nur, muss ich nicht haben. Wenn wir vom Boden genommen worden sind, vom Herrn geschaffen, die Atem eingegeben, die Seele und am Ende geht es wieder zurück. Dann lass es doch so sein. Wie gehen wir damit um? Und was haben wir davon? Am 3.12. ist meine Mutter verstorben. Der liebe Heiland hat es geführt. Besser als was ich gedacht habe. Normal bin ich immer sehr viel unterwegs, fahre da und dorthin und bin geschäftig. Und an dem Sabbat, am Freitagabend, habe ich mit ihr noch telefoniert, war erkältet und krank. Und am Sabbat früh ruft mir eine Schwester an und sagt, ich muss nach Hause kommen. Und ich hatte den ganzen Tag Zeit, mich von der Mutter zu verabschieden. Wenn ich sonst irgendwo in meinem Bundesländer wäre oder Österreich oder sonst wo, ist es schwierig. Kann es sein, dass Gott einem auch die Gnade schenkt, sich zu verabschieden? Dass er es führt. Ich habe nicht gewusst, warum ich keine Predigt nicht hatte. Ich habe dann gesagt, okay, ich gehe nach Weilheim, weil da war ein Loch. Und dann bin ich angerufen worden, um 8:45 ungefähr. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Zeit zu haben. Gnade vor Recht. Und zu wissen, aus Staub wird Staub. Die Seele geht zurück. Wir brauchen uns nicht aufregen, wo irgendjemand unsere Anverwandten rumgeistert oder uns zuschaut oder irgendwann mal einen Senkflug in die Erde machen muss, um dann wieder aufstehen zu können. Können wir manche Dinge stehen lassen? Können wir damit umgehen? Denn, wenn wir zurück in Malachi schauen, in Kapitel 3, und Als sie alle davon kamen und schon ausschaut, in die ersten Verse, Kapitel 3, Vers 13 bis 15, dass die Frechen davon kommen, dass die sogar Gott versuchten davon kommen. Und ab Vers 16, Malachi Kapitel 3, Vers 16, da redet die miteinander, den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mit der Spricht der Herr schauen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und hört, hört. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wann wird denn der Tag sein? Unsere Ausbildung, unser Leben ist immer so, alles muss immer gleich passieren. Das haben wir schon oft gehört. Aber wann ist denn dieser Tag? Können wir noch alle 5 Grad sein lassen? Können wir noch Gott eigentlich seinen Ablauf lassen oder müssen wir da so hineinpfuschen, dass er immer alles schneller geht? An wem liegt es denn, dass der Herr nicht wiedergekommen ist? An ihm oder an uns? Haben wir uns das schon mal gefragt? An wem liegt es, dass Gott nicht wieder? 1888 hat der Schwester Weid auf der Konferenz, hätte er wiederkommen können. An was lag es? An der Herzenshartnäckigkeit. Stehe ich mir nicht auf selbst den Weg und merke gar nicht, wie ich voran bin. Stehe ich auf selbst den Weg und sage, hast du den Fehler gemacht. Gestern kam ein Mitarbeiter und hat Stress in Italien, hat Schwierigkeiten. Mir war die Person wichtiger als die Norm und die Vorgaben. Ist der Mensch wichtiger? Auch wenn ich wieder Stress kriege. Aber was ist wichtig? Zu geben oder zu nehmen? Zu helfen oder nicht zu helfen? Die letzte Woche, Linda, Autobahnende, kommst du auf den Luise-Giebelbach-Tunnel rein und steht mitten in 3 Spuren ein Auto. Links und rechts zwängen sich die LKWs vorbei, Stau. Ein armer alter Mann saß drin. Und wenn du den Einfahrt und Tunnel runterfährst, ist rechts eine Parkbucht, habe ich stehen geblieben, bin zurückgelaufen. Auto geht nicht. Kein Handy dabei. Hockt mittendrin. Und Autos fahren vorbei und fahren vorbei. Er sagt, komm, da geht schon im Buckel runter in den Tunnel rein. Er sagt, komm, wir fahren da in die Bucht rein. Hab dann mit dem Handy das ADAC verständigt, und dass er kommt und ihm hilft. Wenn du 80 oder mehr bist, 85, fährst du ein Auto. Und dann steckst du mittendrin. Und mit dem Ring dreispurig. Und dann geht es richtig zur Sache. Weißt du, wie schön sowas ist? Wie wichtig ist, in Augen noch für jemanden zu haben. Wie oft sehe ich nichts, wie oft übergehe ich, wie oft merke ich nicht. Egal ob Mitarbeiter oder Kollegen oder sonstiges, du rennst den ganzen Tag und manchmal merkst du gar nicht, das hast du da wieder verbrochen. Aber der Mann, wo ich 10 habe, der sitzt da drin und schaut sich hier ins Auto, ist ausgegangen, warum auch immer, und geht nichts mehr. Und links und rechts fahren die Brummer vorbei. Haben wir noch ein Auge für jemanden? Um was geht es denn? Den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und nicht dient, zwischen dem, der Gerechten und Ungerechten, das muss nicht heute sein. Aber am jüngsten Tag, wenn der Herr wiederkommt, und eins ist auch so interessant, wird jeder auferstehen? Aber einen Unterschied gibt es. Eins oder zwei. Bei der ersten oder zweiten Auferstehung. Wohl dem, der bei der ersten dabei sein darf. Aber auferstehen werden alle. Ist oft nicht mehr so in den Gehirn, in den Köpfen. Wollen wir es verstehen? Denn dann wird sich zeigen, wer dabei ist und nicht. Nicht jetzt. Wenn wir etwas tun, dann sollen wir es nicht zu unserer Ehre machen, sondern zur Ehre des Herrn. Wenn wir etwas helfen, dann helfen wir das nicht, weil wir jetzt hier ein Sternchen kriegen wollen. Nee. Sondern weil es unsere Pflicht ist. Solange es geht, sollen wir es tun. Denn man kann es nicht. Und wenn die Gelegenheit da ist, dann hilf. Ob das irgendwas Schriftliches ist, ob das was ist mit Computer ist, ob das was ist in der Gemeinde, Soziales und Sonstiges. Die Woche gab es ein WhatsApp von einem kleinen Jungen, der Gott gesucht hat. Er hat seine Tasche gepackt, hat 2 belegte Brötchen reingetan, 2 Getränkflaschen, hat zu Mama gesagt, er sucht Gott. Das will ich ganz euch schicken. Und dann ging er mit dem Zug. Mama hat gesagt, um 18 Uhr muss wieder da sein. Das kenne ich auch noch irgendwo her. Und dann hat sie auf der Bank gesessen. Daneben war eine Frau, ganz traurig, mit so großen Taschen zwischen die Füße. Und das war ja alles mehr nicht. Und als er angefangen hat, die Brotzeit zu essen, hat er gesehen, wie die Frau so rüberschaut und hat geteilt. Hat sein Getränk, die zwei Flaschen geteilt, hat seine Semmeln geteilt und die haben einen Fetz gehabt, die haben gelacht. Als er zurückkam zur Mama, hat er gesagt, die Mama sagt, und hast Gott gefunden? Ja. Er hat einer Frau ein Lächeln schenken können. Und die Frau, die da so richtig arm an der Bank saß, ging zu einer anderen Bank, wo auch jemand saß und hat so ein Schild gehabt, braucht Geld zum Überleben. Und hat immer noch gelächelt. Weil ein kleiner Bub ihr eine Freude gemacht hat. Und sie hat Gott wiedersehen dürfen. Wir wissen oft nicht mit Kleinigkeiten. Und wenn es einmal verkehrt ist, mal was soll's denn? Jemand eine Freude zu machen, geben ist besser als nehmen. Und es war so herzlich, wie ein kleiner Bub Gott sucht. Und zur Mama sagt, ich habe heute Gott gefunden. In Markus 8 ab Vers 35 und 36 Kapitel 8, Abvers 35. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird errettet werden. Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wie viele Leute Beerdigungen sieht man momentan und muss alles dahin gehen. Es war mal interessant, da war ich wohl, hat er gesagt, du, wir müssen den Friedhof größer machen. Sag ich, warum denn? Weil jeder nimmt einen Hänger mit. Diese Ruhrhatten, diesen Menschen, die da so nach Geld eilen, die brauchen alle einen Hänger dabei. Wissen wir eigentlich im Kopf, auf die passende Lektion heute, dass wir eigentlich alles loslassen müssen. Egal, wie viele Autos, wie viele Häuser, wie viele Klamotten, wie viele Taschen, wie viele Kinder, egal was. Und der Nachbar von mir hat mir erzählt, meine Mutter hat ihm noch gesagt, kurz vorher, da soll er einen Nagel machen, wenn er was hinhängt. Sie hat er gesagt, sie wollte noch nicht sterben. Sag ich, ja, das weiß ich, sie war noch nicht bereit. Und sie ist friedvoll am Tisch eingesagt, Herz hat aufgehört. Nehmen wir es an. Mit 92,5 Jahren sehen wir sie wieder. An wem liegt es denn, dass wir unseren Lieben wiedersehen? An denen, die gestorben sind oder die jetzt leben? Haben wir uns mal überlegt? Wenn ich will, dass ich diejenigen, die ich schon verloren habe, vor 20 Jahren mein Vater, jetzt im Dezember meine Mutter und viele Bekannte und Verwandte, liegt doch an mir, da, was ich mache. Zum Glück sind immer die anderen schuld, oder? Zum Glück sind immer diejenigen, die jetzt gestorben sind, die haben es ja verbockt. Nee, der Herr weiß es. Nicht unser Thema, ob sie dabei sind oder nicht. Und egal, was du Geld gibst, kannst du es nicht mehr richten. Denn wann sollen wir schauen, dass unsere Wählung feststeht? Wenn wir leben, jetzt. Und nicht, wenn sie gestorben sind und man gibt ihnen ein Geld, um dann die Leute rauszuholen. Was ist denn das? Ja, die Reichen mehr Vorteile als die Armen. Und was habe ich vorher gesagt? Der Glauben muss einfach sein. Der kann nicht kompliziert sein. Wie gehen wir damit um? Und was ist unser Ziel? Letzten Kapitel in der Bibel. Ist das unser Ziel der heutigen Zeit? Offenbarung 21. Offenbarung 21, die ersten Verse. Wollen wir da noch hin? Oder sind wir so hier verhängt, dass alles andere wichtiger ist? Und mal 21, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne in ihre Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wollen wir das erleben? Und das nicht mehr ist? Und das Zweite in Offenbarung 22, die ersten Verse. Und er zeigt mir, in Kapitel 22, er zeigt mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte der Straße und des Stromes diesseits und jenseits war. Der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und der Name wird an ihrer Stirn sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn das unser persönliches und auch gemeinsames Ziel ist, keine Nacht, keine Träne. Ich durfte mehrmals schon in Ruanda sein, ein Land, in dem man zweimal im Jahr ernten kann. Es ist so gelegen, dass man zweimal im Jahr ernten kann. Die Frage ist, 12-mal, kann man sich nicht vorstellen. Vor einem Land in der Welt gibt es, wo zweimal ernten ist. Und die Frage ist, wie wir umgehen. Können wir Dinge einfach stehen lassen und sie annehmen? Freuen wir uns auf das, was unser Spatzenhirn versteht? Wollen wir dahin, wo kein Leid, kein Trauer, kein Geschrei mehr ist? Wo keine Nacht mehr ist, kein Fluch? Ist das noch unser Ziel? Oder sind wir hier so verhaftet, dass wir sagen, das kann doch nicht sein? Und einer meiner Lieblingsberichte in der Bibel in 1. Thessaloniker 4, Abvers 13. 1. Thessaloniker 4, Abvers 13, wo nicht nur etwas sehr Wichtiges uns der Herr sagt, sondern der erste und letzte Vers sehr deutlich eigentlich ist, um uns was zu sagen. 1. Thessaloniker Kapitel 4, Abvers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, denn wenn ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Kann es sein, dass es in der Welt Menschen gibt, die keine Hoffnung haben? Kann es sein, dass es Menschen zu tun haben, die nicht glauben, die keinen Halt nicht haben, die nur Tage in den Mund leben? Und was steht hier geschrieben? Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, da bin ich betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also es gibt übrige, eine Menge X, die keine Hoffnung haben. Und was sagt er jetzt hier? Denn wenn wir glauben, dass Jesus, das sind ja die drei Dinge eigentlich, oder? Was haben wir für einen christlichen Glauben? Was kommt jetzt? Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Unser grundsätzlicher Glaube ist drei Dinge. Der Herr ist für uns gestorben, auferstanden, und was ist das Dritte? Kuckuck. Was ist das Dritte, was wir glauben? Der kommt wieder. Easy going. Der Glauben kann nicht kompliziert sein. Wenn er für uns gestorben und auferstanden ist, dann wird sich das Dritte genauso erfüllen. Und was heißt es? Er kommt wieder. Brauchen wir mehr? Der Grundsatz. Nehmen wir es an. Und das ist immer so verkompliziert, dass wir damit nicht umgehen können. Und was ist dann? Wird auch die Gott ebenso den Schlafenden durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in dem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Schlafenden, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Kann es sein, dass dann hier ein Reich aufgerichtet wird? Sondern was ist dann? 1000 Jahre Ruhe rum, Finsternis. Also alles, was hier ist, verbrennt. Egal, was wir uns horten, egal, was wir haben, egal, was wir in der Welt sehen, wird was sein? Vergänglich. Jeden Baum, jeden Strauch. Warum regen wir uns dann so auf? Wir müssen kein Öl ins Wasser kippen, nee. Aber dieses Gehabe oft ist nicht angebracht. Was wäre denn wichtiger, dabei zu sein? Wenn nicht wichtiger, sich auf das Herrn Seite zu stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Wenn nicht wichtiger, am 1. Januar 23 zu sagen, Herr, hier bin ich blind, blank und bloß, nimm du mich an, führe du es. Lehre es mich, den Tag zu sehen. Und nicht wach im Bett sich rumzuwälzen und sagen, was ist übermorgen? Oder was ist wenn und aber? Sondern sich das anzunehmen. Steht doch geschrieben, jeder Tag hat eine Sorge für sich. Und lassen uns von den Gedanken treiben. Und der letzte Satz, wie der erste, fällt mir besonders gut. Was steht dort? So ermuntert miteinander mit diesen Worten. Warum sollen wir uns ermuntern? Denn die anderen, die nicht seine Glauben, keine Hoffnung haben, die haben Angst. Die leben nur in den Tag hinein. Was heißt denn ermuntern? Positiv dem anderen zureden. Hast du ein Problem, um was geht's denn? Mach mal die Brille hoch, mal gucken. Der eine braucht so, der andere so. Man versteht es erst dann, wenn der Wind mit dem Zaunfall kommt manchmal. Aber naja, tut einem dann weh. Aber was ist das? Und Kapitel 5, selben Thessaloniker, ab Vers 15, Kapitel 5, ab Vers 15, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt ihm allen Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was ist das? Der Wille Gottes? Dass wir uns freuen, dass wir beten, Dank sagen. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung und verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Es ist nicht einfach, sich täglich auf das Herrn Seite zu stellen. Mag 23 noch so komisch ablaufen. Zum Glück wissen wir nicht, was morgen ist. Aber lassen wir es doch laufen. Ist nicht jeder Tag ein Tag näher zum Herrn? Meine Frage. Wollen wir lieber ein Schrecken ohne Ende oder ein Schrecken mit Ende? Wie sind wir so? Wie ticken wir denn? Sind wir so die Menschen, die sagen, naja, keiner will so dicke haben. Aber wenn es so richtig rumpelt in der Welt, wenn es so richtig scheppert, dann ist das Ende noch näher da als alles andere. Was machen wir oft rum? Wenn wir wissen, es muss geschehen. Was steht denn dort? Erhebt eure Häupter. Wenn wir sehen, es ist soweit, dann lasst doch fetzen. Dann ist es so. Umso mehr es scheppert, umso eher ist das Ende nahe. Klar verstehe ich es, keiner will es dicke haben. Das ist genauso. Aber wenn es so ist, dann lass uns annehmen. Und erst recht, deswegen verlasst die Versammlungen nicht, sich gegenseitig ermuntern, in der Predigt von der Wiederkunft hören, in der Predigt da, was haben wir gehört, Offenbarung 21, wollen wir noch dahin? Ist unser Ziel noch? Oder redet man nur über Blümchen und Rindel und dies und jenes und so weiter? Es geht zur Sache, Geschwister. 23 ist nicht ein Jahr bloß für bla bla bla. Sondern wenn die Botschaft, die Ausrichtung, die Gemeinde nicht steht, dann wird man nicht mehr fallen. Uns gegenseitig zu ergänzen. Wie schön es ist, wenn es mir schlecht geht, jemand sagt, du komm, da steht auf der Fahne, never give up. Und wenn der andere schlecht ist, dann muss man sagen, hey, es hat lang, weiter. Ist es so? Hast du jemanden, mit dem du reden kannst? Hast du jemanden, mit dem man sich austauschen kann? Hat die Frau eine Freundin mit so einem Ohrwaschel wie eine Satellitenschüssel? Hat der Mann jemanden, der mal sagt, du Hansi, da geht's lang? oder ist alles zu komisch? Wie schön ist es, wenn wir jemanden haben, mit dem man sich austauschen kann, gemeinsam beten kann, gemeinsam vorangehen kann und zum Herrn gehen kann. Denn im 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 9, ist eine Pointe. Der letzte Satz dazu, vom Text her. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 9. Denn mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein, hallo, ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Und wenn wir ein Schauspiel sind, dass Gott gerecht gehandelt hat, Satan wohin zu verbannen? Wo ist Satan? Offenbarung 12, Vers 9, Offenbarung 12, Vers 12, auf Erden. Wenn Satan hier ist, muss man nicht wundern, dass alles so chaosmäßig abläuft. Und warum fragt denn keiner, warum Satan wieder zuschlägt? Wenn Schneechaos, wenn Kinder umkommen, wenn Hungersnot ist in Nordafrika. Es tut einem weh. Aber jeder sagt, und wie oft habe ich es vor kurzem erlebt, ja warum lässt Gott sowas zu? Sagen wir dann noch, dass es Satan ist. Oder sind wir auch auf den Leim gegangen, dass immer alles Gott ist? Wer ist denn das, der das verbringt? Wer hat beim Hiob das Feuer und den Wind geschickt? Wer hat Nachbarstaaten? Was können denn die Kinder Hiob dazu, dass Satan mit Hiob spielt? Haben wir das mal überlegt? Was können die ganze Natur dazu, dass bei Noah alles untergeht? Was kann heute dazu, der Mensch, die Kinder, das Leben, die Tiere, dass so verrückt draußen zugeht? Auf was schauen wir? Sind wir nicht auch ein Schauspiel für alle Weltenwesen, die es da oben gibt? Ein Drittel der Schlechten wie gut, zwei Drittel der guten Engel. Sind wir ein Schauspiel für dem, was wir erleben? Wenn wir jetzt die kommende Woche auch was erleben, was so geschmackig ist, dann können wir es annehmen und immer sagen, du, wenn es so ist, ist es so. Können wir es Gott abgeben oder nicht? Da sind wir so verhaftet in unserem Alltagsleben, dass wir gar nicht mehr drüber hinwegschauen. Möge 23 ein Ja sein zur Entscheidung. Möge endlich es auf den Punkt kommen. Denn wenn unser Leben auf der neuen Erde beginnt, was hält uns dann hier? Gibt es etwas wichtiger als das Ziel? Und wenn es auch noch so weh tut, im eigenen Leib zu verspüren, loslassen zu müssen, dann ist es. Möge der es führen, als Gemeinde über 1000 zusammenzuhalten, zusammenzustehen und nicht den Gegenspieler Einzug halten mit irgendwelchen familiären, wirtschaftlichen, persönlichen Dingen. Sondern das Zepter hochzuhalten, die Gemeinde über 1000 geht geradeaus. Die Botschaft, die Mission ist die Nummer 1, was uns berechtigt, hier auf Erden zu sein. Und nicht Rechthaberei oder Ungerechtigkeit oder sonstiges. Lass uns nach vorne schauen, auf den Herrn, denn wie schön wäre es, wenn wir uns alle auf der neuen Erde wiedersehen. Möge er es führen, das Ziel nicht zu verpassen. Amen.
Vielen Dank, Gerhard, für deine Predigt. Wir haben eine Hoffnung, die uns durch das Leben trägt. Mit dem Lied 188 schließen wir unsere gesenkte Stunde ab.